In der heutigen Episode geht es um Stressreduzierung, denn Stressreduzierung ist eine Sache, die viele verantwortliche Menschen in Organisationen und in Unternehmen beschäftigt. Und dazu möchte ich die Metapher der systemischen Führung nutzen. Ich möchte mit dir gemeinsam untersuchen, was eigentlich systemisch bedeutet als Adjektiv vor Führung. Was ändert die systemische Führung im Vergleich zur klassischen Führung und warum hat man als systemisch Führender vielleicht weniger Stress wie Menschen, die nicht systemisch führen? Also ein doppelter Nutzen, den ich dir in dieser Episode verspreche. Zum einen, was bedeutet systemische Führung? Welches spezielle Handwerkszeug macht den Unterschied und warum hast du dadurch vielleicht sogar weniger Stress? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der klassischen Führung geht es vorrangig um den Menschen und dessen Psychologie, um seine Persönlichkeit, um seine Eigenschaften, um seine Werte, um seine Handlungen, die von ihm ausgehen, weil er so oder so ist. Das Beobachtungsobjekt der Führung ist damit der Mensch. Und für diesen Menschen werden dann zahlreiche Handwerkszeuge besorgt, um ihn besser vermessen, beurteilen, bewerten zu können und dann mit diesen Erkenntnissen besser am Menschen arbeiten zu können. Also zuerst geht es um die Beurteilung der Persönlichkeit. Man arbeitet mit und an den Werten. Man arbeitet mit und an den Big Five. Man führt diverse Tests durch, um den Menschen besser vermessen zu können in seiner Persönlichkeit. Und dann gibt es zahlreiche Tools, die man verwenden kann, um am Menschen zu arbeiten. Nicht zuletzt das große Tool des Coaching und die Idee, dass Führungskräfte doch Coaches sein sollten. Das heißt, formet den Menschen durchaus wohl gemeint und im positiven Sinne so, dass er seine eigenen Potenziale besser entfalten kann und dass er dadurch besser in unserem Team, in unsere Organisation passt und in letzter Konsequenz die Aufgaben besser erledigen kann. Eine psychologische Perspektive. Und ich finde, diese Perspektive ist allein deshalb schon weit verbreitet, weil sehr viele Studiengänge derzeit mit psychologischen Themen aufgesetzt und besucht werden. Das heißt, sehr viele Menschen beschäftigen sich mit der Psychologie, mit den Eigenschaften der Menschen, mit der Beobachtung der Menschen und natürlich auch mit den dazu passenden Interventionen. Und nun möchte ich das überhaupt nicht bewerten oder negativ konnotieren. Es ist eine gute Idee, sich mit den Menschen und deren Psychologie zu beschäftigen, sowohl mit der eigenen, als auch, wenn es Spaß macht, mit der der anderen. Aber nun haben wir ja auch eine Unterscheidung. Wir haben nicht die normale Führung, die meistens den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern wir haben systemische Führung. Und was könnte hier der Unterschied sein? Nun, wir legen das Augenmerk auf das System, in dem sich die Menschen bewegen. Und Systemikerinnen und Systemiker oder treue Hörer dieses Podcasts wissen, der Mensch spielt im System noch nicht mal eine Rolle. Er ist nur Umwelt, so wie Niklas Luhmann unter anderem das definiert. Und demzufolge ist das System aus Kommunikation bestehend, auch ohne den Menschen zu beobachten. Das ist zunächst mal etwas gewöhnungsbedürftig. Etwas leichter geht es in der Vorstellung, wenn man sich ein Protokoll vorstellt oder eine schriftliche Dokumentation eines Gespräches oder einen Prozessplan, der irgendwie visualisiert ist. Dahinter stecken ja Kommunikationsprozesse, die diese Dinge erarbeitet haben und dann werden sie dokumentiert. Man löst sie sozusagen kommunikativ auch aus dem Gespräch heraus und dokumentiert es irgendwie auf Papier oder in IT-Systemen. Und wenn Dritte diese Strukturen oder diese Dokumente, diese Unterlagen lesen, dann ist es natürlich ein kommunikativer Prozess mit einem zeitlichen Versatz. Aber die Menschen, die diesen Prozess mal erarbeitet haben oder die sich darüber Gedanken gemacht haben, die spielen tatsächlich gar keine Rolle. Man kennt sie vielleicht noch nicht einmal. Also es gibt verschiedene Überlegungen, wie man sich diesem komplexen Gedanken nähert, dass ein soziales System ohne Menschen betrachtet werden kann. Die Menschen sind zwar eine relevante Umwelt, denn für jedes Gespräch, für jeden Dialog und für jedes Meeting braucht es natürlich die Menschen, sonst gibt es da drin ja keine Kommunikation. Aber vielleicht kann dir mein Gedankenexperiment mit dem schriftlichen Protokoll helfen, durchaus auch eine asynchrone und zeitversetzte Kommunikation vorstellbar zu machen, bei der der Mensch, der der Autor der Unterlage ist, gar nicht mehr vorkommt, wie gesagt, zum Teil nicht mal bekannt sein muss. Wir haben es also mit einem weiteren Betrachtungsobjekt zu tun, währenddessen die klassische Führung vielleicht vorrangig den Menschen in den Mittelpunkt der Beobachtung stellt, würde die systemische Führung das System in den Mittelpunkt der Beobachtung stellen und in diesem System kommen gar keine Menschen vor. Nun ist es sozusagen eine, könnte man fast sagen, komplementäre Beobachtungsmöglichkeit. Das heißt, ich könnte nur die Menschen anschauen oder ich könnte nur das System anschauen. Und für welche, die sich rein mit der Psychologie beschäftigen, der Menschen, ist vielleicht die eine Perspektive ausreichend. Und für Systemikerinnen und Systemiker, die sich nur für das System interessieren, ist die andere Perspektive ausreichend. Für Führungskräfte werden wahrscheinlich beide Perspektiven hilfreich sein. Und so möchte ich dir heute mit dieser Unterscheidung einfach die Möglichkeit eröffnen, zusätzliche Werkzeuge in deinen Koffer zu legen, weil du mit dieser Unterscheidung was anfangen kannst. Wenn du also verantwortliche Person bist, wenn du führende Person bist, wenn du in deiner Organisation Menschen führst, dann kannst du neben den Menschen neu auch das System beobachten. Und das ist schon mal eine erste Erkenntnis, die ich sehr relevant erachte, diesen Unterschied mal ganz, ganz deutlich zu machen. Und nun würde ich hoffen, dass auch dann, wenn du neu dich mit systemischen Themen beschäftigst und seither vielleicht vorrangig die Menschen angeschaut hast, dass du verstehst, dass es Sinn machen kann, das System zu beleuchten und die Hörerinnen und Hörer, die sich schon länger mit dem Systemischen beschäftigen, die finden sich hoffentlich durch meine Unterscheidung bestätigt, wohl wissend, dass man natürlich auch und zusätzlich den Menschen beleuchten kann. Nun, man könnte sich eine Skala vorstellen, die in der Mitte die 0 hat und nach links minus 5 und nach rechts plus 5 eine Skalierung aufweist. Und wenn das rechte die Beobachtung des Systems wäre und das linke die Beobachtungsgabe, die Menschen beobachten zu können, so kannst du deinen Schieberegler mal irgendwo hinschieben und kannst du sagen, ja, ich habe beides im Blick, dann stünde der Regler auf der 0. Oder du schaust dir mehr die Menschen an, dann steht dein Regler vielleicht bei minus 3 oder bei minus 4. Oder du schaust dir mehr das System an, dann steht dein Regler vielleicht bei 3 oder 4 auf der rechten Seite. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist auch situativ sehr verschieden. Aber mit diesem kleinen Regler kann man sich immer die Frage stellen, ich habe jetzt gerade sehr intensiv den Menschen angeschaut, gäbe es eine Möglichkeit, den Schieberegler auch mal ins System zu schieben? Und vielleicht kann man auch, wenn man sehr systemisch fokussiert ist, mal die Frage stellen, macht es Sinn, hier vielleicht auch mal den Menschen in den Fokus zu nehmen? Beide Unterscheidungen können sozusagen je nach Kontext valide sein und vielleicht hilft dir dieser kleine Schieberegler in der jeweiligen Situation angewendet, die jeweils andere Perspektive nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn ich glaube, in der Mehrheit der Führenden ist der Regler eher auf der persönlichen Schiene eingestellt, auf der Beobachtung und der Intervention der Menschen und weniger intensiv auf der Seite der Beobachtung und der Intervention der Systeme. Nun, da wir hier ja von systemisch Denken sprechen, wechseln wir mal auf die Seite der Systeme. Also schauen wir uns doch mal an, was man denn in der Welt der Systeme beobachten kann und was man auch verändern oder manipulieren oder intervenieren kann, je nachdem, welchen Begriff du hier nutzen magst oder auch natürlich führen kann. Wie kann ich also ein System führen? Nun, das System an sich hat auch wieder Eigenschaften und hier hat uns Niklas Luhmann eine sehr spannende Unterscheidung gegeben. Das System einer Organisation besteht demnach aus den Kommunikationswegen, aus Programmen und Personal. Das sind also drei Dinge, die man als systemisch Beobachtender beobachten kann und dann natürlich auch durch entsprechende Entscheidungen verändern oder irgendwie intervenieren kann. Die Kommunikationswege würde ich auch durchaus mit der Art und Weise, wie Kommunikation organisiert wird, übersetzen. In letzter Konsequenz gehören Organigramme, aber auch Prozesse, wer mit wem, wann über was redet, in diese Struktur hinein. Und natürlich, das liegt auf der Hand, können Führungskräfte entscheiden, wie Kommunikationswege im Unternehmen genutzt werden sollen. Das ist also durchaus auf der Hand liegend. Darüber kann man Entscheidungen treffen, man kann es beeinflussen. Und so kann die Führungskraft beobachten, ob diese Kommunikationswege funktional gut ausgeprägt sind, und wenn was fehlt, dann kann man eine neue Entscheidung hinzufügen, und wenn was zu viel ist, dann kann man eine historische Entscheidung revidieren, kann also an diesen Kommunikationswegen arbeiten. Das heißt, das ist ein relevantes Beobachtungs- und Interventionsinstrument. Das zweite sind Programme. Und hier unterscheidet Luhmann noch einmal in Zweckprogramme, zum Beispiel Strategien, oder sogenannte Konditionalprogramme, das heißt Prozesse. Also ein Konditionalablaufplan sozusagen, ich konditioniere meine Organisation, ich lege Prozesse fest und nach diesen Prozessen ist hier zu arbeiten. Das sind Konditionalprogramme, die wurden irgendwann mal entschieden, und natürlich kann ich diese Entscheidung in Form der Prozesse beobachten, kann sie bestätigen, kann sie verändern, kann sie korrigieren, kann sie erweitern, was auch immer. Das Gleiche gilt für die Strategie. Auch hier kann ich natürlich beobachten, welche Strategie liegt hier vor, und kann gegebenenfalls intervenieren, um sie zu verändern. Aber Vorsicht, es ist nicht so einfach, das Zweckprogramm einer Organisation durch eine Entscheidung zu verändern. Ich kann wohl eine neue Strategie entscheiden und per Dekret in die Organisation hineintragen, muss mich aber dann nicht wundern, wenn die Organisation diesen Entscheidungen nicht oder nur unwillig folgt. Das würde heute und jetzt den Rahmen sprengen, aber Entscheidungen zur Strategie sind sehr, sehr schwierig in die Organisation zu implementieren. Hier haben wir es viel mit einer gewissen Trägheit des sozialen Systems zu tun, und demzufolge ist es auf jeden Fall nicht so einfach. Übrigens, natürlich auch Prozesse und Kommunikationswege können nicht einfach so entschieden werden, sondern sie müssen dann auch kommunikativ in der Organisation verankert werden. Kommunikationswege, die Hierarchie, das Organigramm, klar, das kann man entscheiden. Und man muss dann auch üben, gemeinsam mit den Mitgliedern der Organisation, dass diese Kommunikationswege genutzt werden. Das Gleiche trifft auf die Prozesse zu. Ja, man kann die Leute motivieren, die neuen Prozesse zu nutzen, oder man kann sie bestrafen, wenn sie sie nicht nutzen. Und last but not least geht das bei der Strategie auch irgendwie, aber du merkst schon, nicht so einfach. Ja, erstmal, wie kann ich beobachten, dass die Strategie nicht eingehalten wurde? Geht beim Prozess, bei der Hierarchie sicherlich leichter. Und wenn die Strategie nicht eingehalten werden sollte, wie kann ich das sanktionieren? Kann ich eine Abmahnung schreiben? Wahrscheinlich nicht. Also eher schwierig, die Zweckprogramme per Dekret zu entscheiden und dann entsprechend zu exekutieren. Der letzte Punkt, den Luhmann uns vorschlägt, ist Personal. Und hier meint man nicht den Mensch. Das wäre ja an sich auch nicht im Sinne der Luhmannschen Idee, dass der Mensch gar nicht dazugehört, sondern die Entscheidung zu Menschen, welche Rolle sie einnehmen. Das heißt, mit welchen Menschen belege ich zum Beispiel in der Hierarchie welche Stelle? Das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Und auch hier kann man beobachten, wie das gemacht wurde, ob das funktional gemacht wurde, ob da vielleicht Vetternwirtschaft im Spiel ist, ob das mit Kompetenzen erfolgte, ob da historische Dinge berücksichtigt wurden, was auch immer. Das heißt, auch hier kann ich Entscheidungen beobachten, die in der Vergangenheit stattfanden. Ich kann ja sehen, welche Menschen die entsprechenden Rollen in der Hierarchie einnehmen per Definition. Und ich kann auch Muster entdecken, wie sowas passierte beispielsweise. Mussten diese Menschen Assessments durchlaufen? Müssen die diverse Prüfungen ablegen? Sind das die besten Fachleute oder vielleicht die besten Führungskräfte? Sind das die Kumpels und Freundinnen und Freunde der jeweiligen Führungskräfte? Alles sowas kann ich natürlich sehen. Das gehört zu Personal. Hier kann ich auch beobachten. Hier kann ich auch intervenieren. Du siehst also schon, es gibt sogenannte entscheidbare Entscheidungsprämissen. Das ist der systemtheoretisch etwas verklausulierte Begriff dazu. Und dazu gehören Kommunikationswege, Programme und Personal. Diese Dinge kann ich beobachten. An diesen Dingen kann ich als Führungskraft rumschrauben. Und vielleicht habe ich dir für diese Schrauben nun einen Schraubenschlüssel gegeben, den du in deine Werkzeugkiste reinlegen kannst. Du weißt also jetzt, neben der Arbeit an den Menschen auf der psychologischen Seite kann ich auch das System unterschieden von Menschen anschauen, kann es beobachten und kann dann entsprechende Werkzeuge mir besorgen, um diese drei entscheidbaren Entscheidungsprämissen entsprechend bearbeiten zu können. Und nun gibt es auch nicht entscheidbare Entscheidungsprämissen gemäß der Luhmannschen Überlegungen. Das sind also Dinge, über die du als Führungskraft keine Entscheidung treffen kannst. Auch dann nicht, wenn du auf der Seite des Systems bist. Also wir sind immer noch auf der systemischen Beobachtungsseite. Du beobachtest zum Beispiel die Kultur deiner Organisation und stellst fest, ah ja, wir könnten etwas innovativer sein, wir könnten etwas kundenorientierter sein, ich würde mir eine Kultur der Sparsamkeit wünschen, ich würde mir mehr Kollegialität wünschen. Alles das kannst du dir wünschen als Führungskraft und darüber kannst du nicht entscheiden. Denn das sind nicht entscheidbare Entscheidungsprämissen. Und ich finde, das gibt dir eine Entlastung. Wenn du weißt, dass du über nicht entscheidbare Entscheidungsprämissen nicht entscheiden kannst, dann kannst du in Ruhe dir überlegen, was du trotzdem machen kannst. Es gibt Möglichkeiten, aber du kannst nicht entscheiden und du kannst auch nicht garantieren, dass deine Überlegungen und deine Interventionen, die du trotzdem machen kannst, erfolgreich werden oder nicht. Das heißt, du wirst was ausprobieren. Wenn es klappt, schön. Wenn nicht, probierst du es morgen wieder. Und das entlastet Führungskräfte enorm. Das heißt, als Führungskraft auf der systemischen Seite der Macht kannst du Kommunikationswege entscheiden, Programme entscheiden, Personal entscheiden. Alles andere kannst du nicht entscheiden, denn das sind nicht entscheidbare Entscheidungsprämissen. Das ist die Kultur deiner Organisation, das sind die Narrative, das sind die Geschichten, die sich deine Organisation über sich erzählt. Die kannst du zwar auch beobachten, aber du kannst keine neuen Geschichten befehlen oder auch nicht per Dekret einführen. Einige haben die Idee, das machen zu wollen. Sie sagen dann, ja, ab morgen sind wir, keine Ahnung, kreativ. Aber sie werden dann wahrscheinlich feststellen, dass dieses Dekret nicht funktioniert. Wie das funktioniert, was da funktioniert, das habe ich schon in vielen anderen Episoden versucht zu beleuchten. Hier nur noch mal ein wichtiger Gedanke. Vorbild spielt bestimmt eine große Rolle. Also wenn ich Kollegialität und Freundlichkeit mir wünsche, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Führungskraft auch diese Idee vorlebt und einfach als Vorbild agiert. Da ist schon mal ein ganz großer Hebel drin und dieser Hebel wirkt normalerweise sehr gut in der Organisation. Das Gegenstück, Wasser predigen und Wein trinken, du kennst es ja schon aus der Erzählung der Bibel, das funktioniert nicht so gut und demzufolge sieht man schon die Bedeutung von Vorbild als Kulturstifter einer Organisation. Diese Möglichkeit hast du als Führungskraft, aber ob deine Interventionen funktionieren, das kannst du also nicht garantieren. Und das entlastet, spart dir Stress und führt dazu, dass du etwas entspannter führen kannst. So, nun habe ich zum Abschluss dieser Episode eine kleine Entspannungsübung für Führungskräfte eingebaut, in der Hinsicht, dass du nun weißt, über was du gar keine Entscheidung treffen kannst. Aber ich habe dir vielleicht und hoffentlich auch ein weiteres Werkzeug schmackhaft gemacht, nämlich das System als Beobachtungsobjekt schätzen zu lernen, die Beobachtungselemente, Kommunikationswege, Programme und Personal als solche überhaupt mal wahrzunehmen und dann auch Möglichkeiten zu erarbeiten, wie man diese Dinge verändern kann. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.